Und ich möchte Sie recht herzlich begrüßen im Semester und zu dieser Vorlesung. Mein Name ist Helmut Seidel. Gestern, was denn? Ich höre nichts. Was? So, hört man jetzt besser? Okay, danke. Okay, also gestern war ich leider unterwegs, da hat mich der Julian vertreten, aber ich denke, das hat er ganz gut gemacht. Der Julian ist einer der Mitglieder der Übungsgruppenleitung und deshalb ist es natürlich auch schön, wenn Sie ihn persönlich kennengelernt haben. In dieser Vorlesung geht es um Algorithmen und Datenstrukturen. Und das gehört sicherlich zu den Kernthemen innerhalb der Informatik. Jede Informatikerin, jeder Informatiker sollte über eine Toolbox von Techniken, was ist da? Gibt es ein Problem? Über eine Toolbox von Verfahren verfügen, mit denen man Probleme lösen kann. Und wenn Sie dann ein Problem haben, dann greifen Sie in Ihre Toolbox, nehmen dann eine Lösung heraus und Sie stehen bei Ihrem Arbeitgeber blendend da und verdienen ein horrendes Geld. Also das ist sozusagen die Vision, die wir haben. Und natürlich gibt es für dasselbe Problem viele verschiedene Arten und Weisen, wie man das lösen kann. Das merkt man insbesondere in Klausuren. Wenn bei einer Aufgabe der Klausursteller sich die eine Lösung vorgestellt hat, Sie haben aber eine andere gewählt und dann kriegen Sie 0 Punkte. Und das ist natürlich traurig. Und dann müssen Sie natürlich, aber Sie sollten an dieser Stelle generell jetzt erstmal, hat mit dieser Vorlesung nur am Rande zu tun, dann sollten Sie natürlich selbstbewusst sein, in die Einsicht gehen und hoffen, dass die Klausursteller Einsicht haben und erkennen, dass Ihre Lösung besser ist. Und hier in dieser Vorlesung geht es dann tatsächlich auch darum, nicht die Lösung zu finden für ein Problem, sondern natürlich verschiedene Lösungen zu betrachten und zu gucken, das ist ja besser, das ist nicht so gut und argumentieren zu können, warum die eine Lösung besser ist als die andere. Und das hilft bei Ihrer Klausur. Und wenn Sie natürlich dann denen sagen können, hier meine Lösung ist natürlich viel besser als das, was in der Musterlösung steht, dann kriegen Sie natürlich vielleicht sogar Sonderpunkte. Das ist dann Verhandlungsbasis. Aber hier jetzt in dieser Vorlesung hat jetzt der Julian Ihnen bereits also 2 Beispielen gezeigt, dass tatsächlich für relativ natürlichen Fragestellungen plötzlich sich herausstellt, dass es gar nicht so einfach ist, eine Lösung zu finden und dass es durchaus Lösungen gibt, die nicht so ganz offensichtlich sind. Das war mit diesem Labyrinth, das war schon mal auch nicht so ganz klar, wie man das geschickt macht. Und dann das zweite Problem, was er angegangen hat, ist, Ihnen gezeigt hat als Beispiel, war einfach einen Kreis zu malen und man würde denken, ja, Kreis malen, das mache ich so und das klappt oder mit dem Zirkel, das geht auch noch. Aber wenn ich das mit dem Rechner mache, ist es tatsächlich nicht so einfach, weil man ja sich an dieses Raster halten muss und er hat Ihnen dann der Reihe nach einige Verfahren gezeigt, die und irgendwie argumentiert, dass die nicht alle gleich gut waren. Das erste war mit Sinus und Cosinus und das ist klar, Sinus und Cosinus, das war nicht immer unser Lieblingsthema, in der Schule vermutlich. Und außerdem sind das komplizierte Funktionen, nicht so leicht zu berechnen. Und deswegen wäre man froh, wenn man die los würde. Und das heißt, die zweite Lösung, die dann auf diese Sinus und Cosinus, auf die Berechnung von Sinus und Cosinus verzichtete und dann mit Wurzeln arbeitete, war in der Hinsicht natürlich schon viel sympathischer. Wurzeln, das haben wir noch irgendwie ein Verständnis dafür. Das geht besser, allerdings war das mit diesen Wurzeln auch nicht so ganz einfach, weil die sind auch nicht so genau zu berechnen, wenn ich eine Wurzel ausrechnen will. Das ist irgendwie eine reelle Zahl und da gibt es so viele Stellen und wo höre ich auf? Also das war irgendwie, ist das mit den Wurzeln auch kein so großes Vergnügen, wenn wir das auf dem Rechner machen wollen, wo eben, Zahlen haben eine bestimmte Breite in der Darstellung. Sie müssen mit Gleitkommazahlen rechnen und dann, was ist, wenn die Wurzel dann nur ungenau ausgerechnet ist? Da haben Sie möglicherweise ein Problem. Und daraufhin kam er dann jetzt mit diesem letzten Algorithmus an. Der war irgendwie raffiniert, weil der nämlich überhaupt gar keine Wurzeln zieht, sondern der macht alles so mit Addition und Multiplikation mit 2. Und das war schon erstaunlich. Und die Idee, vielleicht nur ganz kurz, wiederhole ich nochmal. Er hatte ihn sicherlich auch gesagt, aber einfach sozusagen, dass wir auf dem gleichen Stand sind. Da gibt es diese charakteristische Größe f. Und wenn f kleiner als 0 ist, bin ich innerhalb des Kreises. Und wenn f nicht mehr kleiner als 0 ist, dann habe ich den Kreis verlassen. Und die Idee ist dann, ich fange mit einem Pixel an. Und solange die Mitte der Grundlinie des Pixels innerhalb ist, gehe ich einfach nach rechts. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann muss ich eins runtergehen. Und mit diesen Operationen laufe ich dann so ein Stück am Kreis entlang. Und wenn ich irgendwie so einen Pixel gefunden habe, dann kann ich ja das Folgende machen. Dann habe ich ja nicht nur einen Pixel gefunden, sondern ganz viele Pixel. Und dann mache ich hier gleich 8 Stück, nämlich indem ich das Ganze entsprechend spiegle an dem weil der Kreis ja rund ist. Da kann man das machen. Und da kann ich also auf diese Art und Weise mit einer Berechnung 4 Punkte zeichnen. Okay, das war diese Sache. Also wenn ich drin bin, innerhalb des Kreises, gehe ich einen Pixel nach rechts. Und wenn ich außerhalb bin, muss ich eins das erstmals verlassen habe, den Kreis, dann gehe ich eins nach unten. So, das war die einfache Idee. Und das muss ich natürlich, wenn ich da das x und das y entsprechend verändere, muss ich diese Kenngröße f aktualisieren. Und das hat er Ihnen dann gezeigt, wie das geht. Nämlich im Programm sieht es dann einfach so aus, wenn ich nur nach rechts gehe, dann muss ich einfach nur dieses 2x plus 1 dazugeben. Und wenn ich auch noch nach unten gehe, dann muss ich außerdem, dann muss ich dieses auf diese, mit Hilfe von dieser Formel verändern. Das heißt, ich muss das 2x plus 1 dazugeben und außerdem 2y abziehen und dann nochmal eins dazugeben. Ja, okay, das war die ganze Idee und das funktioniert bereits erstaunlich gut. Jetzt ist das natürlich, wenn wir jetzt gerade dabei sind und überlegen, kann ich noch ein Quäntchen, kann ich das noch ein bisschen besser machen, dann könnte man auf die Idee kommen, okay, Multiplikation ist vielleicht auch teuer. Also hier habe ich eine Multiplikation mit 2. Jetzt kann man natürlich sagen, Multiplikation mit 2 ist überhaupt nicht teuer, weil auf einem Rechner ist es einfach so ein Shift oder sowas und dann, das heißt, das geht ganz schnell. Aber angenommen, wir hätten jetzt einen speziellen Rechner, wo Multiplikation sehr teuer ist oder einen dummen Compiler, der nicht erkennt, dass ich hier einfach nur ein Shift machen muss, dann ist die Frage, könnte ich vielleicht diese Multiplikation mit 2 auch noch beseitigen und das heißt nur mit Additionen auskommen. Und die Antwort ist, wenn ich so sage, ja, das ist möglich. Warum? Naja, wenn x 1 größer wird, was ist dann mit 2x? Naja, 2x wird dann um 2 größer. Also ich kann mir sozusagen, so wie ich für das f irgendwie so eine Kenngröße, wie ich diese Kenngröße f verwaltet habe, könnte ich auch eine Größe verwalten, eine Hilfsgröße für das 2x und genauso so eine Hilfsgröße für das 2y. Und immer dann, wenn ich das x eben entsprechend verändere, muss ich dann halt diese Kenngröße eben irgendwie nur um 2 verändern. Okay, wenn wir diese Idee versuchen umzusetzen, dann könnte ich, okay, ich mache das jetzt hier so, dass ich nicht nur für das 2, sondern für das 2x, sondern für das 2x plus 1 eben so eine Hilfsgröße einführe, das ist dieses d. Wenn das x um 1 sich verändert, dann ändert sich auch dieses DE eben um 2. Und dann jetzt hier, okay, dann will ich vielleicht auch nicht diese Kenngröße für das x zu einer Kenngröße für das y addieren, sondern dann mache ich halt so eine gemeinsame Kenngröße für diesen gesamten Term. Und den nenne ich jetzt mal DSE. Das ist dieses Ding. Und dann muss ich jetzt sagen, der Sinn ist, dieses DE ist diese Abkürzung für diesen Term und dieses DSE ist die Abkürzung für diesen Term. Und ich muss dann halt einfach der Reihe nach schauen, wenn x und y sich ändern, wie sich diese Kenngrößen ändern. Okay, also am Anfang, da ist x und y 0 und da setze ich das eben ein. In 2x plus 1 ist dann 1. Und 2x minus 2y plus 2 ist dann eben 2 mal 0 minus 2 mal r plus 2 und das ist dann eben 2 minus 2r. Ja? Auf diese Art und Weise habe ich die Anfangswerte für diese für dieses DE und das DS schnell gefunden. Und wie ändert sich das jetzt? So, wenn eben sich das, wenn das X 1 größer wird, na, das ist das Falsche, dieses hier ist das Schönere, wenn das X um 1 größer wird, dann muss ich hier zu diesem DE 2 dazugeben. Und das DS, wie ändert sich das? Naja, da kommt das X ja auch einfach hier, da steht es ja einfach so, das Y bleibt gleich. Wenn das X einfach nur um 1 größer wird, dann wird das auch einfach nur um 2 größer. Okay, und wenn X um 1 größer wird und Y um 1 kleiner, das ist der andere Fall. Das DE ist dann nach wie vor einfach nur um 2 größer und dieses DSE, diese zweite Kenngröße, naja, da muss ich hier eben bei dem X zwei, für das X 2 dazugeben und für das Y nochmal 2, deswegen insgesamt plus 4. Und dann schließlich noch hat man dieses Schönheit des Algorithmus, dass er nämlich da der Anfangswert irgendwie so krumme Zahlen hatte, nämlich der Mittelpunkt der Grundlinie, der ist irgendwie so gebrochen und das war dieses 5/4, was man da hat. Und dann muss ich, wenn ich dann zu diesem 5/4 werden dann immer irgendwelche Zahlen dazugegeben. Das heißt, es ist immer, und zwar werden immer ganze Zahlen dazugegeben, das heißt, es ist immer eine gewisse Anzahl von Vierteln plus 1/4. Das ist immer noch so ein extra Viertel und ich muss immer diese rationalen Zahlen verwalten. Jetzt in Ihrem Rechner ist das mit diesen rationalen Zahlen, ja, da müsste man Gleitkommazahlen nehmen, da müsste man sich überlegen, funktioniert das oder nicht. Jetzt Viertel lassen sich irgendwie exakt darstellen als Gleitkommazahlen, aber bei beliebigen Brüchen weiß man das nicht so genau und da können wieder unschöne Situationen möglicherweise eintreten. Das heißt, es wäre eigentlich jetzt mal interessant zu fragen, muss ich unbedingt mit diesen rationalen Zahlen arbeiten? Na, und dann stellen wir fest, dass diese Kenngröße f, die eben so eine rationale Zahl ist, die wird ja immer getestet auf kleiner als 0. Und wenn ich eine ganze Zahl und dann noch so ein Viertel dazu habe und die ist kleiner als 0, dann ist das natürlich genau dann der Fall, wenn ich die abgerundet habe und es dann kleiner als 0 ist. Und abgerundet heißt, dass ich 1/4 wegwerfe. Statt den 5/4 betrachte ich also nur noch 4/4 und das heißt 1. Okay, das 1 ist uns natürlich sympathisch. Ja, 1 ist, das ist eine schöne Zahl und dann nehmen wir die doch gerne. Ja, und dann habe ich also 1 minus r plus k zum Beispiel. Das ist dann die allgemeine Form für irgendwelche k's, die im Laufe der Zeit entstehen. Und die muss ich überprüfen. Und das ist eine ganze Zahl, die ist leicht zu implementieren. Ja, und dann von dieser ganzen Zahl, da wird dann eben was dazugezählt oder etwas abgezogen. Ja, wenn wir diese Tricks anwenden, dann fangen wir mit einem Anfangswert an, der enthält jetzt eben ist nur ganze Zahlen, hier dieses f entsprechend an initialisiert, dieses de und dieses dse entsprechend initialisiert, wie wir uns das überlegt hatten. Und dann in jedem Schritt wird dann verglichen, ist f kleiner als 0. Das heißt, wir sind innerhalb und gehen einfach nur nach rechts. Wenn wir einfach nur nach rechts gehen, dann geben wir dieses DE dazu, zu dem F, und das DSE erhöht sich um 2, nämlich, ja, weil das X sich irgendwie um 1 erhöht, erhöht sich das DSE um 2. Und andernfalls, wenn wir den Kreis verlassen haben und wir dann nach unten gehen, dann müssen wir eben zusätzlich noch das Y, da müssen wir zu dem F das nicht das DE, sondern das DSE dazugeben. Das Y wird um 1 kleiner und das DSE vergrößert sich nicht um 2, sondern um 4. Ja, das machen wir in Abhängigkeit davon, ob wir innerhalb des Kreises sind oder den Kreis bereits verlassen haben. Und in allen Fällen müssen wir am Ende das x um 1 erhöhen. Wir gehen also auf jeden Fall um 1 nach rechts und das dE wird auch auf jeden Fall um 2 erhöht. Ja, und jetzt sehen Sie hier, das ist eine super einfache Berechnung, immer nur sowas f plus irgendeine Summe von zwei Variablen zu machen oder zu irgendeiner Variable eine kleine Konstante dazugeben, das ist leicht. Ja, und das ist dieser Algorithmus ist jetzt sozusagen das Simpelste, was man sich vorstellen kann, um einen Kreis zu malen. Gibt es hier eine Frage? Ja, wir sind sehr viele, aber ich hoffe, dass das Sie trotzdem nicht abhält. Wenn irgendetwas ist, haben Sie keine Scheu. Also insbesondere dann, jetzt hier ist es noch alles super einfach, aber angenommen, Sie kommen zu irgendeinem Punkt, wo es vielleicht ein bisschen, wo ich zu schnell bin und zu großzügig über was hinweggehe oder ich mache sogar einen Fehler, auch sowas soll schon vorgekommen sein, dann, und Sie haben sich verstanden, melden Sie sich und sagen es, denn wenn Sie es nicht verstanden haben, dann gibt es 15, 20 andere Leute auch, die es nicht verstanden haben. Und dann klären wir das Problem. Ja? Also haben Sie da keine Scheu. Und nur ein Problem, wenn Sie ganz, ganz hinten sitzen und dann eine Wortmeldung machen, dann könnte es sein, dass Sie sehr laut brüllen müssen, damit ich es verstehe. Aber das ist das einzige Problem. Okay? Gut. Und dieser Algorithmus, der ist natürlich schon... Ja, der ist einfach, aber sehr nützlich, auch nicht mehr ganz jung, Anfang der 60er Jahre, aber ist natürlich auf jeden immer noch super gut und deutlich schneller als diese naiven Ansätze mit Wurzel oder Sinus und Cosinus. Okay, dann kommen wir vielleicht noch zu einem weiteren Beispiel. Das ist... kommt Ihnen vielleicht auch, also das andere war vielleicht ein einfaches Problem, war aber dann doch nicht so einfach. Hier haben wir ein Ihnen bekanntes Problem, einfach, was aber auch, zumindest wenn die Zahlen groß sind, gar nicht so trivial ist, nämlich die Frage, ich habe zwei Zahlen und ich möchte sie einfach multiplizieren. Und dann ist die Frage, wie macht man das? Und da haben Sie in der Schule vermutlich irgendwie eine Methode gelernt. Das ist diese Schulmethode. Und es sei denn, man hat Ihnen nur beigebracht, auf dem Taschenrechner da die Maltaste zu betätigen. Aber ich nehme an, dass es immer noch zum Stoff gehört, dass man auch auf dem Papier das rechnen kann. Und letztendlich muss ja der Rechner das auch irgendwie implementieren. Und der nimmt natürlich eine Methode, hat keinen Knopf. Der muss das selber irgendwie machen. Deswegen ist es nicht uninteressant, diesen Algorithmus, den Sie schon kennen, dieses Verfahren sich nochmal kurz anzugucken und zu schauen, wie aufwendig ist denn dieses Verfahren? Das ist deshalb interessant, weil es tatsächlich herausstellt, das scheint uns natürlich und so das einzige Verfahren zu sein, aber das ist tatsächlich nicht das einzige Verfahren und es gibt tatsächlich noch schnellere Verfahren oder andere Verfahren, die das besser machen. Und wir werden auch gleich sehen, warum dieses Verfahren tendenziell gesehen ein teures Verfahren ist. Aber dazu müssen wir es uns nochmal gerade anschauen. Also was ist das Problem hier? Das Problem ist, Sie haben zwei Zahlen A und B. Wir nehmen jetzt an, die haben kein Vorzeichen, also natürliche Zahlen. Und die sind natürlich mit Ziffern hingeschrieben und wir wollen sie... um sie miteinander zu multiplizieren, bauen wir so ein Diagramm auf, so eine Tabelle. Also, und dann machen wir das Folgende. Dann nehmen wir der Reihe nach die Ziffern von der zweiten Zahl her und multiplizieren das erste Argument mit dieser Ziffer durch. Das gibt uns also hier im Falle der ersten Ziffer 4. Müssen wir die 5, 6, 7, 8 mit 4 multiplizieren. Das gibt uns dann diese Zahl. Und dann machen wir die Sache, dann gehen wir zur nächsten Ziffer über, multiplizieren das erste Argument mit dieser nächsten Ziffer. Das gibt uns dann wieder eine Zahl und so weiter. Und so kriegen wir dann so viele Zahlen, wie wir Ziffern im zweiten Argument haben. Okay, und die schreiben wir dann irgendwie so versetzt untereinander. Immer um eine Stelle versetzt und dann müssen wir die Sache aufaddieren und dann haben wir das Produkt. Okay? Doofe Frage, warum ist er so versetzt? Warum ist zum Beispiel das erste drei Ziffern eingerückt? Die erste? Genau, weil wir in Wirklichkeit nicht mit 4 multiplizieren, sondern mit 4000. Und dann müssen wir dann doch mit 1000 multiplizieren und das sind 3 Nullen. Und dann entsprechend weniger Nullen. Dadurch entsteht dann so diese Kolumne und die Nullen, die spart man sich irgendwie. Okay. Und das in der Schule haben sie sowas gemacht, aber wahrscheinlich haben sie keine 20-stelligen Zahlen miteinander multipliziert. Wahrscheinlich haben sie das mit 3-stelligen Zahlen gemacht und dann war Schluss. Und das ist dann überschaubar. Aber wenn die Zahlen natürlich sehr lang sind, dann ist es tatsächlich mühsam, weil diese Tabelle dann relativ groß ist. Ja, die Anzahl der Zeilen ist so viel, wie viele Ziffern es gibt. Wenn da 20 Ziffern stehen, dann haben sie 20 Zeilen. Und die Länge, die Breite von diesem Ding ist insgesamt so viel, wie die Summe von der Länge der beiden Zahlen sind, also beide 20 Ziffern, dann haben sie irgendwie 40. Ja, und 40 mal 20 ist dann schon eine relativ große Tabelle, was sie dann alles dann durchschruppen müssen. Und deswegen kann man sich durchaus fragen, und Leute haben sich gefragt, ob man das nicht schneller machen kann. Aber was heißt schneller? Wir würden sagen, es muss irgendwie effizienter sein, aber dazu muss man natürlich irgendwie eine Vorstellung davon haben, wie teuer ein Verfahren ist. Und das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen und wir werden uns hier in dieser Vorlesung Gedanken machen, wie wir den Aufwand eines Verfahrens messen. Und das ist, typischerweise werden wir meistens uns davon überlegen, wie schnell man irgendetwas machen kann. Und das ist aber tatsächlich, wenn Sie wirklich wissen wollen, wie schnell geht etwas, hängt das natürlich davon ab, was haben Sie für einen Rechner oder müssen Sie es mit der Hand machen. Also wenn Sie es mit der Hand machen wollen, haben Sie einen guten Tag, geht schneller, schlechter Tag, langsamer. Ist ganz schwierig, mit dem Rechner ist so ein bisschen standardisiert, aber da gibt es halt auch unterschiedliche da können Sie unterschiedliche Laufzeiten produzieren, weil in Ihrem Rechner viele Dinge, Rechner ist unglaublich kompliziert, nehme ich jetzt mal an, und da sind unglaublich viele Dinge passieren da. Zum Beispiel könnte im Hintergrund irgendwie Ihr Prozessor damit beschäftigt sein, irgendwie eine teure Sache zu machen. Der frisst alle Ressourcen auf und für Ihre eigene Multiplikation ist gar keine Zeit mehr, dann dauert das ewig. Oder der Rechner macht sonst gar nichts und dann kann er sich ganz auf Ihre Multiplikation konzentrieren und dann geht das super schnell. Ja, also da gibt es Randbedingungen in Ihrem Rechner, die zum Teil in Ihrer Kontrolle sind, zum Teil nicht. Und deswegen einfach nur die Stoppuhr zu drücken und zu gucken, das dauert so lang, ist informativ, aber beim nächsten Lauf kann da was total anderes rauskommen. Es ist also nicht so leicht, zu sagen, insbesondere wenn Sie dann festgestellt haben, ja, das braucht so und so viel Milli, Mikro oder sowas, Sekunden, und dann kommt eine neue Rechnergeneration und dann ist das alles schon nicht mehr wahr. Und deswegen würde man lieber den Aufwand messen in etwas, was auf irgendeine Art und Weise einen bleibenden Wert hat, was eine Charakteristik von dem Problem ist auf irgendeine Weise. Und hier in diesem, bei der Multiplikation zum Beispiel, könnten wir beschließen, wir zählen die Anzahl der Operationen, die da ausgeführt werden müssen. Und natürlich ist jetzt die Frage, was ist eine Operation? Und da kann man jetzt auch wieder ins Grübeln geraten. Also hier könnten wir zum Beispiel sagen, eine Operation ist, wenn ich zwei Ziffern miteinander multipliziere. Das ist sozusagen ein Basisschritt. Oder wenn ich eine Addition mache, jetzt da ist es schon von zwei Ziffern mache, ist die Frage, ist das schon eine gute Operation von zwei Ziffern? Oft wird man von drei Ziffern addieren müssen. Warum wird man oft drei Ziffern addieren müssen? Warum drei und nicht zwei? Weil man oft noch einen Übertrag hat. Und dann kommt, will man zwar zwei Zahlen addieren, aber da kommt noch der Übertrag, den man auch noch in Betracht ziehen muss. Also spendieren wir uns den Luxus, dass wir drei Ziffern addieren können wollen. Ja? Wenn ich also jetzt, schauen wir uns diese beiden Operationen nochmal ein bisschen genauer an. Ich habe also zwei Ziffern und möchte sie multiplizieren. Wie groß ist das Ergebnis oder wie lang? Naja, die Zahlen sind zwischen 0 und 9 und das Produkt davon ist damit höchstens 81 und damit mit zwei Ziffern darstellbar. Und bei der Addition von drei Ziffern, dann ist das eben im schlimmsten Fall 9 plus 9 plus 9 und das wäre 27, wenn ich mich nicht berechnet habe, und das sind auch nur zwei Ziffern. Ja, okay. Da haben wir jetzt eine Vorstellung von unseren Grundoperationen und dann schauen wir mal, wie das jetzt aussieht hier, wenn ich zwei Zahlen addieren muss, wie teuer das ist. Und dann sehen wir, wenn die Länge hier die Länge 4 haben, dann brauche ich viermal muss ich eine Addition durchführen, wobei außer an der hintersten Stelle, bei den weiteren anderen Stellen muss ich halt immer den Übertrag mit berücksichtigen. Das heißt, es gibt insgesamt n Additionsoperationen. Ja, hier kann ich mir sozusagen noch eine Null dazu denken. Und n Additionen und das Ergebnis ist eine Zahl mit n plus 1 Ziffern. Okay. Und wie sieht's aus, wenn ich jetzt eine Zahl mit einer Ziffer multiplizieren muss? Naja, dann wenn die Zahl wenn die n Ziffern hat, dann muss ich natürlich erst einmal jede Zahl, jede Ziffer mit der Zahl multiplizieren. Ja, also das erste ist also, ich habe dann diese n-Multiplikationen von zwei Ziffern und dann muss ich diese Sachen aufaddieren. Das sind n. Warum sind es n plus 1? Also das sind n Additionen von das sind n plus 1 Additionen von drei Ziffern, wobei das nicht ganz stimmt. Für die allerletzte Ziffer brauche ich gar keine Addition durchzuführen. Das ist einfach nur diese, sozusagen keine Addition. Ja, das ist das, was hier hier drin steht. Also eine triviale Addition von zwei mit lauter Nullen oder so. Und anschließend muss ich zwei Ziffern addieren, hier. Und da kann es dann einen Übertrag geben und ab da könnte es dann könnten hier drei Ziffern zusammenzuzählen sein und dann könnte es immer einen Übertrag geben bis zur letzten Stelle. Hier diese zwei könnte möglicherweise noch mit einem Übertrag zusammenzuzählen sein. Das heißt, insgesamt hätte ich dann, wenn wir diese triviale Addition von einer Zahl mit 0 und 0 weglassen, zwei n-Operationen, nämlich n-Multiplikationen und n-Additionen von Ziffern. Okay? Und das Ergebnis ist dann halt eine Zahl mit n plus 1 Ziffern. Das stimmt. Das ist ein interessanter Punkt. Das könnte man machen. Wenn ich wüsste, welche Ziffern ich schon multipliziert habe, könnte ich mir das merken und dann einfach das Ergebnis runterkopieren. Das stimmt. Das könnte man machen. Das wäre so eine Art Optimierung. Man könnte sich auch vorstellen, was passiert, wenn da eine 0 steht. Muss ich diese 0 durchmultiplizieren oder weiß ich da das Ergebnis schon? Da könnte ich einfach nur shiften oder so etwas und bräuchte gar nicht multiplizieren. Also das heißt, wenn man so die Werte sich merkt, was für Ziffern da vorgekommen sind, könnte man das noch weiter optimieren. Da haben Sie völlig recht, ja, ist ein guter Punkt. Noch weitere Beobachtungen von dieser Form? Wobei das, wenn ich mir sowas merken muss, dann brauche ich natürlich ein bisschen extra Logik. Ich muss ja sozusagen merken, welche irgendwie, und der Algorithmus muss immer nachschauen, gab es das schon oder gab es das noch nicht. Okay, und jetzt wissen wir, wie teuer es ist, eine Zahl mit einer Ziffer zu multiplizieren. Was passiert, wie teuer ist es jetzt, wenn ich eine Zahl mit einer ganzen anderen Zahl multiplizieren muss? Naja, dann habe ich zuerst einmal entsprechend viele Teilberechnungen durchzuführen, wo ich eine Ziffer mit der anderen Zahl multipliziere und dann muss ich aufaddieren. Und das heißt, ich habe erst einmal n Multiplikationen, eine n-Ziffernzahl mit einer Ziffer, haben wir ausgerechnet, was das bedeutet. Alle diese Sachen mache ich jetzt mal rot, was da rauskam. Das war diese 2n-Quadrat-Operation. Und wir wissen, die Zwischenergebnisse sind jedes Mal, haben die Länge n plus 1. Und von den Dingern muss ich... Wenn die beiden Zahlen n Ziffern haben, dann muss ich n mal so eine Operation durchführen und das Ergebnis hat dann insgesamt ebenfalls die, das kann man sich dann noch separat überlegen, das Ergebnis hat dann insgesamt die Länge 2n. Und okay, das heißt, wenn ich jetzt diese 2n Quadrat, das sind die Anzahl der Operationen, um diese gesamten Multiplikationen von einzelnen Ziffern durchzuführen. Und dann muss ich noch die Summe von all diesen Teilergebnissen bilden. Und das sind n Zahlen, die ich summieren muss. Also n minus 1 mal muss ich zwei Zahlen zusammenaddieren. Wobei ich immer ein Zwischenergebnis habe, das kann mit der Zeit wird das immer länger, aber die Zahl, die ich zu dem Zwischenergebnis dazu zähle, hat immer die Länge n plus 1. Und die ist immer so um 1 dann noch verschoben und damit daraus kann man dann schließen, dass jede einzelne von diesen insgesamt hat die ist die Länge 2n, also eine grobe Abschätzung wäre dann, dass die Zahlen, die man addieren muss, nie länger werden als 2n, also insgesamt n minus 1 mal so viele Additionen von Ziffern gibt dann halt, jetzt muss man dann multiplizieren, n minus 1 mal 2n gibt dann diesen Ausdruck hier. Okay, und das heißt, insgesamt die Anzahl der Operationen, eine obere Schranke davon zumindest, wäre die Summe von dieser Zahl und jener Zahl. Und das heißt, im Wesentlichen gibt es dann 4n Quadrat Operationen auf Ziffern. Okay? Und wenn Sie sich jetzt wieder vorstellen, die Zahlen sind 20 Stellen lang, dann haben Sie 20 zum Quadrat ist 400 und das mal 4, das sind 1600 Operationen, die Sie da durchführen müssen, um diese beiden Zahlen zu multiplizieren. Jetzt habe ich gesagt, das war nur eine Abschätzung und das lag daran, weil wir irgendwie ignoriert haben, dass in diesem Bereich wir nichts zu tun haben, sondern dass wir immer zu einem Zwischenergebnis, angenommen wir sind an dieser Stelle angekommen, dann müssen wir zu einem Zwischenergebnis eine Menge von eine Zahl, also Entschuldigung, hier ist das Zwischenergebnis und diese Zahl wollen wir dazu addieren und die linkste Ziffer von diesen n plus 1 Ziffern, die kostet gar nichts. Und die restlichen n-Ziffern müssen wir zu der größeren Zahl dazu addieren. Und dabei kann es natürlich einen Übertrag geben. Das heißt, möglicherweise müssen wir nur n-Ziffern addieren, sondern n plus 1-Ziffern addieren. Also insgesamt haben wir also pro jeder Addition nicht Kosten 2n, sondern nur Kosten n plus 1. Das heißt, wir haben in Wirklichkeit für das Aufaddieren der n-Teilergebnisse nur Kosten n minus 1 mal n plus 1 und das ist gerade n Quadrat minus 1. Das ist ein bisschen besser als den Wert, den wir vorher hatten. Insbesondere zusammen mit den Kosten für den Multiplizieren mit Ziffern kriegen wir nämlich jetzt raus, dass wir dann 3n Quadrat minus 1 als Anzahl der Operationen, als obere Schranke für die Anzahl der Operationen haben, gegenüber 4n Quadrat. Okay, sagen Sie 3, 4, das macht keinen großen Unterschied, aber das ist ja n Quadrat. Und n Quadrat ist schon eine relativ große Zahl, wenn n ein bisschen größer wird. Ja, also insofern, wenn man hier genauer hinsieht, kriegt man eine etwas deutlich bessere Abschätzung für die Anzahl der Operationen. Deutlich besser in der Hinsicht, dass sich da dieser Faktor davor irgendwie geändert hat. Okay? Und jetzt ist natürlich die Frage, die prinzipielle Frage, die man sich stellen muss, 3n Quadrat, okay, ist sicherlich besser als 4n Quadrat, aber ist das denn in irgendeinem Sinne gut und könnte man es möglicherweise schneller machen? Und wenn jemand anders mit einer anderen Methode kommt, die ist dann 2n Quadrat, finden wir das dann super toll oder ist es dann eher nicht so interessant? Oder wäre es zum Beispiel viel besser, wenn jemand daherkommt und der kommt mit einer Anzahl von Operationen aus, die benutzt meinetwegen nur n mal log n, meinetwegen 5n log n viele Schritte. Könnte das zum Beispiel interessant sein oder nicht? Und die Antwort auf diese Fragen ist ein bisschen, ist die Antwort immer ja und nein. Also natürlich ist es so, wenn jemand daherkommt mit einem Algorithmus, der hat einfach dann benutzt statt 3n Quadrat nur noch 2n Quadrat viele Schritte, dann ist es durchaus einen spürbaren Gewinn bedeuten. Weil man eben, ich meine, in diesem Fall ist es nicht der Fall, aber stellen Sie sich vor, Sie haben ein Verfahren, das braucht einen ganzen Tag und dann haben Sie ein doppelt so schnelles Verfahren, das braucht nur noch einen halben Tag. Das ist natürlich besser. Ja? Also diesen halber Tag ist schon viel, da können Sie irgendwas mit anfangen. Ja? Also insofern sollte man das mit den Konstanten nicht unterschätzen, aber natürlich, wenn irgendjemand mit einem Verfahren herkommt, was diese Eigenschaft hier hat, so von der Länge der Zahlen abhängt, dann ist es natürlich noch viel deutlich besser, weil der Logarithmus irgendwie eine verhältnismäßig langsam wachsende Funktion ist. Und wenn die Zahlen ein bisschen größer werden, dann spüren Sie sehr deutlich, ob ein Verfahren n Quadrat mit n Quadrat geht oder mit n log n geht. Ja, und also natürlich am besten wäre es, wenn es extrem nur mit n ginge, dann hieße es nämlich, wenn die Zahlen länger werden, dann wird einfach nur die Laufzeit geht auch sozusagen, wenn die Eingabe verdoppelt wird, dann verdoppelt sich auch nur die Laufzeit, während bei diesen quadratischen Verfahren, wenn die Länge der Zahlen sich verdoppelt, würde sich die Laufzeit vervierfachen. Das ist natürlich viel dramatischer. Und insbesondere dieses n Quadrat gegenüber n log n, dass das einen deutlichen Unterschied macht. Ich nehme an, in Info 1 haben Sie so ein bisschen auch Sortieralgorithmen implementiert, so sortieren haben Sie gemacht. Und da gibt es so einfache Verfahren, die sind n Quadrat, die gehen irgendwie mit n Quadrat. Und wenn Sie die auf ein bisschen größeren Eingaben laufen lassen, dann sind die sterbenslangsam. Während die etwas besseren Verfahren, die eine Laufzeit haben, die mit n log n wächst, die sind natürlich, die sind da deutlich im Vorteil. Ja, also solche Fragen, also insofern ist es interessant, sich genau darüber im Klaren zu sein, wie viele Schritte macht ein Algorithmus und nach Ausschau zu halten, ob man andere Algorithmen finden kann, die deutlich weniger Schritte da durchführen. Okay, das waren also jetzt einige einführende Beispiele von Verfahren, die entweder Probleme betreffen, die uns spontan plausibel sind oder die wir kennen. Es gibt eine Reihe von Büchern, in denen solche Algorithmen beschrieben werden, die auch mehr oder weniger gut zu lesen sind. Ein Beispiel zum Beispiel wäre dieses Taschenbuch der Algorithmen, das vor einigen Jahren geschrieben wurde, was eine Reihe von solchen eigenwilligen Verfahren kennt. Also da kann man mal, wenn man irgendwie einem anderen Informatiker oder einer anderen Informatikerin irgendwas zum Geburtstag schenken will, könnte man eventuell daran denken. Also ich habe es nicht geschrieben, gell? Ich verdiene daran nichts. Okay? Gut, also jetzt wollen wir nochmal genauer anschauen. Also eigentlich die Frage, ob ein Algorithmus besser ist als ein anderer, hat viele Facetten. Und die Frage, ob er schneller ist oder langsamer, ist nur eine Facette davon. Tendenziell gesehen könnten Sie sich vorstellen, Sie haben auf Ihrem Handy irgendwas laufen und das eine ist zwar super schnell, frisst aber Ihren ganzen Akku leer. Dann ist es vielleicht nicht so empfehlenswert wie ein Verfahren, was vielleicht ein bisschen langsamer ist, aber Ihren Akku schont. Tendenziell gesehen muss man also, könnte man je nachdem, nach den Umständen, nach unterschiedlichen Kriterien fragen, was Effizienz bedeutet. Oder noch ein anderes Beispiel, Sie haben nur versehentlich, vergessen, eine Speichererweiterung zu kaufen und dann irgendein Algorithmus, der extrem viel Platz braucht, der ist leider dann auf Ihrem Rechner nicht auszuführen, weil Ihr Platz nicht ausreicht. Also insofern ist es auch interessant, andere Effizienzkriterien zu berücksichtigen, die nicht einfach nur darauf achten, wann ist irgendwas schneller fertig. Ja? Also insofern, hier werden wir uns im Wesentlichen allerdings an den Laufzeiten orientieren, aber Sie sollten das vielleicht wie eine Art Beispiel sehen für Effizienzmaße. Oh, ist das schon gleich zwei, gell? Und wir haben ich bin so gewöhnt, dann immer anderthalb Stunden zu lesen, aber heute, wir sind ja jetzt das ist ja eine dreistündige Vorlesung und wir haben ja nur, heute ist der kurze Tag. Bringe ich diesen Gedanken noch zu Ende und dann hätten Sie es für heute geschafft und Sie könnten in den schönen Tag hinaus. Also die Idee ist noch einmal, dass wir Zeiteffizienz im Hinblick auf die Laufzeit von Verfahren nur als ein Beispiel ansehen sollten für andere Effizienzkriterien, die man genauso behandeln wollte. Aber damit lassen wir es jetzt für heute dabei und schönen Tag.